wenn du sowas denkst, dass du sowas in den Chat reinschreiben kannst, dann ist was richtig fundamental schiefgelaufen bei dir.
Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast. Heute bei mir zu Gast Damian Böselager. Sicherlich habt ihr ihn schon mal gesehen, nämlich auf einem Wahlplakat, für Volt. Damian ist ein mega Gast. Zum einen hat er eine total verrückte Familiengeschichte, die wir gleich am Anfang ein bisschen aufrollen. Zum anderen hat er mit zwei anderen Personen eine Partei aus dem Nichts gegründet und dann nicht einfach nur eine normale Partei, wie das vielleicht andere Menschen tun, sondern eine paneuropäische Partei, die in vielen Ländern unterwegs ist, in vielen Ländern aktiv ist, in zwei Ländern im Parlamenten vertreten ist, im Europaparlament sitzt. Es ist total verrückt. Ein wirklich spannendes Gespräch. Am Anfang ist es so, dass sie viel über seine Familie sprechen und viel über Volt sprechen. Und hinten raus gibt es einen sehr aktuellen Bezug. Ihr alle werdet es mitbekommen haben, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird in der letzten Woche, hat die CDU sich eine sehr unschöne Mehrheit für ein sehr unschönes Thema besorgt. Darüber sprechen wir, was das mit ihm macht, wie er sich damit fühlt und was das für uns alle heißt. Ihr merkt das, ich bin immer noch richtig aufgewühlt innerlich. Ein wirklich guter Podcast, wirklich spannend. Bleibt bis zum Ende dran. Wie immer gilt, teilt das, schickt das ganz vielen Menschen. Weil es ist egal, ob ihr Volt mögt oder nicht oder ob ihr in einer anderen Partei seid oder nicht. Also das stimmt nicht ganz, weil ihr solltet alle politisch aktiv werden. Auch darüber sprechen wir. Es ist total spannend, ihm zuzuhören und man kann wirklich etwas lernen. Also, teilt es, erzählt vielen Menschen davon, liked es, schickt uns Kommentare. Ich freue mich über euer Feedback. Los geht's. Damian, schön, dass du hier bist.
Ja, danke für die Einladung. Nimmst du schon das alles auf, oder was?
Ja, natürlich. Ja. Und Tillmann, der das hier schneidet, der wird sich so mega freuen.
Oh Gott.
Aber weißt du, du hast jederzeit die Möglichkeit zu sagen, hey.
Nee, ich sag alles, was ich möchte. Also ich würde nie irgendwas nicht rausnagen. Also ihr könnt immer alles benutzen.
Okay, das finde ich richtig gut. Folgende pikante Frage hätte ich für dich. Nein, Spaß. Ich muss mit folgender Frage einsteigen. Pass auf. Und ich muss es machen, obwohl du es wahrscheinlich total leid bist, diese Frage zu beantworten, aber ich habe recherchiert.
Okay.
Natürlich.
Das ist doch gut.
Und es gibt einen schönen Wikipedia-Eintrag zu dir und es war wie ein Rabbit Hole. Ich habe mich richtig drin verloren, du hast eine beeindruckende Ahnentafel und ich lese es einmal ganz kurz richtig platt vor.
Nennst du deine Vorfahren eigentlich auch Ahnentafel?
Nee, du hast aber wirklich eine Ahnentafel. Also ich hab Vorfahren und Großeltern, aber du hast bedeutende Persönlichkeiten, ich übertreibe nicht. Also wirklich, ich sage, es war ein Rabbit Hole und ich glaube, dass wenige von sich behaupten können, dass die Familie so ein Rabbit Hole für andere sein können. Lass mich kurz vorlesen, dann kommt meine Frage, okay? Also, warte. Er entstammt der weitverzweigten Familie Böselager. Sein Großvater Philipp Freiherr von Böselager war einer der letzten Überlebenden des innersten Kreises der militärischen Widerstandsgruppe um Generalmajor Henning von Treskow und Oberst Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, die am 20. Juli 1944 ein Attentat auf Hitler verübten, war Widerstandskämpfer im Nationalsozialismus. Sein Onkel Albrecht Freiherr von Böselager hatte unter anderem die Leitung des Malteser-Hilfsdienstes inne und war Großkanzler, was einem Außenminister und damit eines der vier hohen Ämter ist, des souveränen Malteserordens. Ich habe das kurz richtig zusammengefasst, ich habe es ja nur wiedergegeben.
Also es war tatsächlich faktisch korrekt, ja.
Jetzt meine Frage, inwiefern hat das dein Leben beeinflusst?
Ja, also da gibt es so zwei Dimensionen von, würde ich sagen. Die erste ist, dass natürlich dieser Vortrag, den mein Großvater immer gehalten hat, so, hey, ihr müsst euch engagieren, wer nicht versucht, was zu verändern, darf sich nicht beschweren und so, den ich sehr oft mitbekommen habe, weil er immer jemanden brauchte, der mit ihm reist, von Schule zu Schule reist und so, weil er dann irgendwann älter wurde. Das habe ich dann ab und zu gemacht. Also dieser Vortrag ist mir auf jeden Fall irgendwo natürlich ins Blut übergangen oder ist mir zumindest irgendwie präsent. Das ist vielleicht das bessere Wort. Und das Zweite ist, was vielleicht irgendwie auch bei meinem Onkel, den du ja gerade dir angeschaut hast, aber auch bei meinem Vater oder meiner Familie insgesamt, auch meiner Mutter irgendwie vorkommt, ist diese Idee, dass Wertkonservative sich eigentlich für die Gesellschaft einsetzen. Witzigerweise so eine Grundannahme, die ich jetzt auch über Konservative habe, die sich jetzt diese Woche mit dem, was gerade im Bundestag ist, tatsächlich zersplittert hat. Also die Konservativen, die ich kenne, die sozusagen eigentlich gesellschaftliches Engagement als eine der höchsten Formen des Lebens irgendwie sehen, das ist nicht die Konservative, die ich gerade hier in Deutschland jetzt irgendwie sehe oder die sozusagen Friedrich Merz vertritt. Sorry, dass ich das jetzt so politisch verbinde, aber es ist gerade irgendwie einfach in meinem Kopf. Also was hat es für mich mitgenommen oder was hat es mir mitgegeben? Ja, wahrscheinlich schon irgendwo, dass gesellschaftliches Engagement an sich etwas Sinnvolles ist und auch Notwendiges ist vielleicht.
Ja, auf jeden Fall. Also in jedem Fall, wir kommen da gleich noch drauf, weil die Frage, die für mich so im Raum steht, du hast ja was geschafft, was relativ wenig Leute machen. Du hast eine Partei aus dem Boden gestampft. Vielleicht, doch, lass uns da ganz kurz hingehen. Also, wenn ich dein Leben so mal ganz schnell durchlaufe, ja, also geboren, Schule, Studium, blub, und dann stellst du fest, du gründest mit drei Leuten eine Partei und ich habe mit zwei Leuten zusammen, also zu dritt gründet ihr eine Partei, eine Italienerin, nee, eine Französin und ein Italiener, so rum ist richtig. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ja, wie war das? Also, standet ihr irgendwann abends an der Bar und habt euch gesagt, wir haben so richtig die Schnauze voll, wir machen das jetzt selbst?
Ja,
wirklich.
Und an dieser Bar standen wir, nachdem wir bei Hillary Clinton im Wahlkampfzentrum zur Wahlnacht waren, als sie verloren hat.
Ist also, das ein Märchen gerade?
Nee.
Ich bin mir nicht sicher.
Ein Italiener, eine Französin und ein Deutscher stehen an einer Bar. Nee, es ist so, also ich habe bei McKinsey gearbeitet, als Unternehmensberater, da viel auch soziale und öffentliche Sektorprojekte, also SOS Kinderdörfer, internationale Strategie mitgeschrieben und dann war ich im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2015, was auch eine Geschichte in sich selber ist. Und dann habe ich einen Master in New York angefangen und habe da einfach gedacht, cool, 2 Jahre Party, Schulden machen, zurückkommen und die Schulden abbezahlen. War eigentlich ein einfacher Plan. Und dann bin ich halt mitten in diesen Wahlkampf reingefallen von Clinton und Trump. Und dann hat mich ein anderer Freund mitgenommen in das Wahlkampfzentrum von Hillary Clinton zur Wahlnacht. Und da war es halt echt krass, weil da waren so 30.000 Leute am Start. Alle total happy, weil Female President und keine Ahnung was. Und dann kamen die Ergebnisse, die Leute haben sich angefangen hinzusetzen und haben angefangen zu weinen und dann hatten wir halt so 30.000 Leute um uns auf dem Boden sitzen, weinend. Und das war irgendwie dann der Moment, der uns dann an die Bar gebracht hat, wo wir dann gesagt haben, okay, so scheiße, was ist hier eigentlich los? Wie kann der mächtigste Mann der Welt so ein, ich weiß nicht, welches Kraftwort da so am besten ist, also wie kann so jemand der mächtigste Mann der Welt werden? Und dann war es natürlich nicht an dem Abend, aber über die nächsten Wochen, dass wir dann gesagt haben, wenn man zurück nach Europa schaut, sieht man das Gleiche. Rechtspopulisten werden überall stärker. Wir müssen irgendwas unternehmen. Und dann haben wir überlegt, dass es ja interessant ist, wenn man was über ein Unternehmen möchte, dann ist jetzt auch in deinem Fall so, ja, dann baut man irgendeine Sozialorganisation oder eine Stiftung oder man geht zur GEZ oder so. Und dann ist uns aufgefallen, dass aber diese Rechtspopulisten eine Sache verstanden haben, nämlich, dass die Macht über Parteien verteilt wird. Und dass sie ganz gezielt in die Parteien gegangen sind. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen da ein Gegenmodell bauen und haben dann gesagt, wir bauen eine europäische Partei, eben ganz spezifisch wirklich auch eine Partei, um Politik wieder sexy zu machen und eine neue Vision davon zu entwickeln, wo es hingehen kann in Europa.
Wie baut man eine Partei?
Ja, das wusste ich eben auch nicht.
Aber jetzt weißt du es. Und jetzt kannst du es mit uns teilen, damit draußen noch mehr Leute angestiftet werden, eine Partei zu gründen.
Ja, also tatsächlich eine der Hauptaussagen, die ich immer versuche, mindestens 4-mal in so einem Podcast unterzubringen, ist, geht bitte in die Politik, geht in die Parteien. Auch, ihr könnt auch wieder austreten.
Lass mich eine Zwischenfrage stellen.
Ja.
Wirklich, weil es sich anbietet an der Stelle. Was heißt für dich, geht in die Politik? Weil das hört sich, ich glaube, dass das für viele genau dort die Hemmschwelle ist. Lass mich dir eine kleine Anekdote erzählen, die an der Stelle wirklich gut passt, dann komme ich auf die Frage zurück. Ja. Also ich mache neulich eine Weiterbildung und sitze in diesem Raum. Wir sind insgesamt 10 Leute, davon 2 aus NGOs. Und eine, die nicht eine NGO ist, sondern bei einem großen deutschen Konzern, kommt aus der Pause wieder und schreit in den Raum rein und sagt, wir müssen uns politisch alle mehr engagieren. Ich dachte so, hey geil, ist ja super. Und dann habe ich in den Raum reingefragt und meinte so, wer von euch ist denn alles in einer Partei? Und was glaubst du, wer sich gemeldet hat?
Eine Person.
2 Personen. Und wer war's? Die aus den NGOs.
Ja.
So, also was meinst du mit politisch sich engagieren? Weil da ist irgendwie so eine Hemmschwelle.
Ja, also ich habe das Gefühl, dass wir irgendwie von unseren Eltern mitgenommen haben, dass Parteien irgendwie unsexy sind und dass man da eigentlich nicht so besonders viel macht. So, das ist irgendwie, also diese Generation da über uns, die hat irgendwie gesagt, ach, wir verdienen jetzt alle Geld oder wir sind irgendwie Babyboomer und es wird alles, also ich bin jetzt 36, für mich stimmt das irgendwie. Und ist auch was, worüber meine Eltern auch selber angesprochen haben, zu sagen, ach krass, wir haben wirklich Parteien einfach links liegen lassen. So, wir waren mal irgendwann 68er, so krass, aber eigentlich haben wir danach nicht mehr so viel gemacht. Egal, Klammer zu. Ich meine mit politischem Engagement, dass man jetzt, während man diesen Podcast sich anhört, sich überlegt, was ist die Partei, die mir am nächsten steht und dann dahin geht und sagt, ich stelle jetzt einen Mitgliedsantrag. Man kann aus Parteien jederzeit wieder austreten, aber wir haben derzeit eine Trennung zwischen Gesellschaft und Politik Und die kommt meiner Meinung nach auch daher, weil wir gar kein Verständnis mehr dafür haben, wie Parteiendemokratie eigentlich funktioniert und dass die Parteien der Kern der Parteiendemokratie sind. Wir sind keine direkte Demokratie. Und dieses Verständnis ist weg. Wir haben, glaube ich, eine 4%ige Parteimitgliedschaft in Deutschland. Ja, also 4% der Deutschen sind Parteimitglieder, um den Dreh, glaube ich. Es geht manchmal ein bisschen hoch, manchmal ein bisschen runter. Aber das Durchschnittsalter der CDU-Mitglieder ist 65. Wenn du, Durchschnitt, ja.
Euers ist bei 35, oder?
Ja, genau. Aber wenn du jetzt einfach mal rechnest, was passiert in den nächsten 15 Jahren mit diesen Parteimitgliedern in der CDU? Naja, da gibt es ein Wort für, das heißt Umlauf. Das hat mir ein Schatzmeister von einer CDU, mein CDU-Ortsverband beigebracht, das Wort. Umlauf heißt, du fällst von der Parteimitgliedschaft ins Grab. Ja, also das ist sozusagen der Umlauf. Der Umlauf ist relativ hoch mittlerweile. Und genau, was ich damit sagen möchte, ist, es kann nicht sein, dass wir vergessen, wie Politik funktioniert und wie Parteiendemokratie funktioniert. Und gerade jetzt, wo es irgendwie so aufwühlende Zeiten sind, ist es, glaube ich, super wichtig, politisch aktiv zu werden. Und das heißt für mich, Mitglied einer Partei zu werden.
Nur Mitglied?
Dann ist ja schon mal viel geschafft. Ja, wenn man verstanden hat, okay, das ist jetzt schon nicht mal, das ist nicht das Ende der Welt, wenn ich mich jetzt mal mit einer Partei zusammentue, auch wenn ich irgendwie nur 70% Übereinstimmung habe.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du da sagst, weil das ist eine Diskussion, die total erbärmlich ist und die ich häufig führe, weil es so eine Erwartungshaltung gibt, dass es eine 100%ige Übereinstimmung mit den Interessen einer Partei geben müsste.
Ey, guck mal, du und ich, wenn wir jetzt zusammen eine Partei gründen, dann haben wir schon nicht mehr 100% Übereinstimmung.
Ja, also, weiß nicht, mal gucken.
Nee, also jetzt bin ich fast versucht, Themen zu finden, wo wir uns nicht. Nee, aber das Ding ist, ja, keine zwei Menschen haben die gleiche Meinung und das ist die erste Lernerfahrung der Demokratie. Ich muss mich mit anderen Leuten zusammensetzen und wenn ich das mache, dann kann ich Kompromisse finden und sogar lernen und vielleicht sogar besser werden. Also ich bin ein Riesenfan von Parteienvielfalt. Ihr kriegt das im Europäischen Parlament die ganze Zeit mit, da arbeitet man sehr viel über die Parteigrenzen hinweg. Sozialdemokraten, Konservative, Grüne, Liberale und für mich ist es eine total positive Erfahrung, weil du echt Gesetze auch besser machen kannst, wenn du die Perspektiven aller mit einbringen kannst. So. Und davon, also das erstmal als positiv zu sehen, dass wir im Austausch sind, dass wir Kompromisse finden, ist super wichtig.
Ja, ich stimme dir total zu. Ich habe mich gerade eben an einem Gedanken aufgehangen und der Gedanke war, dass diese Grundannahme der Demokratie, dass man probiert sich zu einigen, natürlich auch voraussetzt, dass man versteht, dass das so ist und dass man Interesse daran hat. Und ich mich gerade gefragt habe, bei den Leuten, mit denen ich dieses Gespräch führe, die dann immer zu mir sagen, also ich zum Beispiel bin SPD-Mitglied, so ganz gerade raus, ja.
Sehr gut.
Ja, und ich war ein Prozess, ich bin vor 2 Jahren in die Partei eingetreten, weil genau aus dieser Überlegung heraus, die du jetzt eben einmal hier sehr deutlich dargelegt hast, dass alle politisch aktiv sein sollten, egal wie, in welcher, dachte ich dann, okay, ich probiere jetzt zu gucken, wo habe ich die größte Querschnittsmenge und dann bin ich eben dort gelandet. Bin ich damit immer zufrieden? Nee. Gucke ich mir das gerne im Fernsehen an? Nein. Habe ich da regelmäßig Schmerzsymptome? Ja, ganz klar. Und ist es trotzdem richtig? Auf jeden Fall. Und jedes Mal, wenn ich dann Diskussionen darüber führe, dass Leute zu mir sagen, ja, aber das und das ist doch Mist bei der SPD, denke ich mir so, ja, hast du schon
genau,
recht.
Genau, deswegen bin ich da, um es zu verändern.
Genau.
Und hast du Bock, dazu zu kommen?
Ja, es ist ja so. Passiert
trotzdem nicht.
Ja. Ja. Aber trotzdem haben wir die Frage noch nicht beantwortet, wie gründet man jetzt eine Partei? Also jetzt unterstelle ich habe die Schnauze voll von der SPD und will selber eine Partei gründen. Wie stelle ich das an?
Ja, also da gibt es bei uns ein bisschen komplizierter, weil wir ja eine europäische Partei sind. Das heißt, wir haben nicht nur eine Partei gegründet, sondern wir müssen in allen einzelne Nationen der Europäischen Union Parteien gründen und wir sind in 31 Ländern aktiv, das heißt sogar auch in Ländern, die außerhalb der Europäischen Union sind. Das war das Neue. Also warum haben wir das gemacht? Weil wir gesagt haben, die großen Fragen unserer Zeit kannst du eigentlich nur europäisch lösen und nicht mehr nur national. Und wie wir in Europa entscheiden, muss besser werden. Wir müssen europäische Parteien haben, die wählbar sind, sodass man irgendwie auch das Europäische Parlament einfacher accountable halten kann, dass man die europäische Regierung sozusagen wählen kann und dass es nicht diese 27 Regierungschefinnen und Chefs gibt, die in Hinterzimmern da irgendwas aushandeln. So, das ist kurz, warum wir eine europäische Partei gegründet haben. Auch als Gegenpol zu den rechtspopulistisch-nationalistischen Parteien, ganz klar. Europa ist die Lösung, auch jetzt mit Trump und so weiter. Europa ist die Lösung für ganz, ganz, ganz viel. Aber Europa kann besser werden. Okay, also wie gründet man das? Wir haben uns hingesetzt, haben angefangen, so ein Manifesto zu schreiben. Dann haben wir eine Homepage hochgesetzt. WordPress sah richtig hässlich aus. Dann haben wir auf Facebook gepostet, wen das wirklich interessiert und der auch in einen Rabbit Hole gehen möchte. Der kann mal auf unserer Volt Europa Facebook-Seite ganz, ganz runterscrollen. Dann kommt er zu so diesen Graphen, so Slides, die ich am Anfang gepostet habe. Unfassbar hässliche Dinger. So, wie viel kostet ein Kaffee in den verschiedenen EU-Ländern? Also total bescheuertes Zeug. Genau, und dann sind immer mehr Leute dazugekommen und dann haben wir eben nach und nach Teams aufgebaut. Das ging dann ganz viel um Organisationsentwicklung hier. Also wir haben ein Politikteam, die schreiben die inhaltlichen Vorschläge, lokale City-Teams, die versuchen, Local-Teams, die versuchen sozusagen im Vorort die Leute zusammenzubringen in Persona und ja, Kommunikationsteam und so weiter. Also sind dann immer noch weitergewachsen und dann haben wir halt irgendwann angefangen, die Parteien zu registrieren als Parteien unter dem Parteienrecht. In Deutschland brauchst du ungefähr 60 Leute, musst einen Verein gründen, eine Wählervereinigung heißt es dann, eine Satzung haben, die dem Parteiengesetz entspricht und so weiter. Demokratie, theoretisch muss das alles passen. Der Parteitag ist das höchste Organ und so weiter. Und dann kannst du irgendwann dich zu Wahlen zulassen, indem du Unterschriften sammelst. Und dann geht's los.
60 Leute?
Ja, es ist, steht nicht im Gesetz, aber der Bundeswahlleiter sagt, oder jetzt ist, glaube ich, Bundeswahlleiterin, die sagt, dass du ein signifikantes Interesse schon nachweisen musst, auch bei der Parteigründung. Und das machst du im ersten Schritt, dass du eben da nicht alleine hockst, weil du alleine bist nicht Partei. Das heißt ja, wir sind Partei, nicht ich bin Partei.
Was ist einem, also du hast es ja beschrieben, dass ihr im Grunde in 31 Ländern aktiv seid. Wie schafft ihr es, über diese 31 unterschiedlichen Interessen hinweg trotzdem, ist das ein Konsens oder Konsent? Was macht ihr?
Mhm. Du hast ja gesagt, du hast auch einen privatwirtschaftlichen Hintergrund, nicht?
Ja.
Ja, ich mit dieser McKinsey-Erfahrung ja auch so ein bisschen, da habe ich bei einem Waschmaschinenhersteller ein Modell kennengelernt, das ist das sogenannte Schalenmodell. Das Schalenmodell sagt, im Kern der Waschmaschine gibt es so Sachen wie den Motor oder die Waschmaschinen, wie heißt das Ding, Trommel und so. Ja. Und die verändern wir über die Märkte hinweg gar nicht. Die bleibt sozusagen im Kern dieses Schalenmodells. In der zweiten Schale, also im zweiten Kreis drumherum, gibt es Sachen, die kann man ab und zu verändern. Und in der dritten Schale gibt es Sachen, die können in jedem Markt anders oder jeder Stadt oder wie auch immer anders sein. Mhm. Bei uns im Kern, in diesem innersten Kreis, sind unsere Brand, also Name, Farbe, Schriftart, dann unser Grundsatzprogramm, also wir haben 300 Seiten Grundsatzprogramm, auf dieser Basis werden alle Wahlprogramme auf lokaler, regionaler, nationaler und auch auf europäischer Ebene dann geschrieben. Das ist sozusagen die fundamentale Basis, die uns auch von Populisten unterscheidet, weil wir uns an etwas messen, was wir selber gemeinsam entschieden haben und was wir konstant, ist ein Living Document, also was wir konstant die ganze Zeit weiterentwickeln, Stück für Stück. Was gibt's noch? Unsere IT-Infrastruktur ist im Kern die gleiche, damit alle Mitglieder eben die gleiche Erfahrung haben, wenn sie in diese Partei eintreten. Und auch miteinander kommunizieren können über den Kontinent hinweg. Also gibt es so ein paar Sachen, die da im Kern sind. Und zum Beispiel in den äußeren Schalen sind solche Sachen wie ein lokales Wahlprogramm, was zwar auf dem sozusagen Grundsatzprogramm auf europäischer Ebene basiert, aber was natürlich voll angepasst ist auf den Ort, in dem du halt gerade versuchst, Veränderungen zu bewirken.
Spannend. Mega spannendes Konzept. Warum?
Ich glaube, dass du bei, also was ist unsere Kritik an den derzeitigen europäischen Parteien, die es gibt. Das sind ja eigentlich keine Parteien, sondern es sind so Schalen oder so Hüllen für ganz viele nationale Parteien, die eigentlich Unterschiede, komplette Unterschiede haben und auch wo das Machtzentrum jeweils der nationale Parteichef ist.
Kannst du das erklären, wie du das meinst, dass das eine Hülle ist?
Ja, also die erste Frage, wer kennt denn eigentlich die europäischen Parteien, die derzeit existieren? European People's Party, Europäische Volkspartei, Socialists and Democrats, Renew. Ja, also das waren jetzt sozusagen, so die kennt eigentlich, oder ALDE ist eigentlich die Partei, egal, aber die kennt kein Schwein und die haben auch kein wirkliches Wahlprogramm für die Europawahl, was sichtbar ist, sondern es ist ja immer hier sichtbar, CSU verlangt XYZ, dabei entscheidet die CSU eher auf europäischer Ebene gar nichts, sondern die sind dann Teil der Europäischen Volkspartei. Also eigentlich wählbar müsste sein, die Europäische Volkspartei mit einem Programm für Europa, ist es aber nicht und das ist sozusagen die Veränderung, die wir haben. Die sind, wenn du so willst, ich weiß nicht, was ein gutes Wort ist, die sind einfach ein Interessenzusammenschluss von Parteien, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben.
Ist es richtig, ich probiere es mal in meinem Verständnis richtig zusammenzufassen. Ich wähle eine Partei in einem Land und die schließt sich dann im Europaparlament, schließt die sich zusammen mit anderen Parteien zu einem, sagen wir, Sammelbecken und das ist dann übergeordnet eine europäische Partei.
Genau so, also nennt man dann Europäische Fraktion und die haben dann dahinterliegend eine Partei, aber das ist genau, es ist ein Sammelsurium von nationalen Parteien.
Wenn du was so heißt, im Umkehrschluss wähle ich eigentlich hier vor Ort eine Partei mit nationalem Interesse, das dann aber vor Ort europäisches Interesse vertreten soll.
Genau so ist das
Problem. Und die müssen sich dann innerhalb dieser Gruppe, in der sie sich zusammengeschlossen haben, trotzdem irgendwie einigen.
Genau so ist es, haben aber gar kein gemeinsames Wahlprogramm. Und das ist für mich das demokratietheoretische Problem. Das Machtzentrum und auch die Bestätigung oder die Rechenschaft gegenüber den Bürgern ist für Parteien immer national. Und die Frage ist halt, kann das überhaupt funktionieren, wenn du eigentlich gemeinsame europäische Interessen vertreten musst? Und ich glaube, die Antwort ist nein. Wir haben auf europäischer Ebene zu viele nationale Interessen und zu wenig europäische Interessen und das schadet uns allen. Also du hast auf der einen Seite die Europäische Kommission, ja, also wenn man so will, die Regierung. Das sind 27 Leute, die ernannt werden von den nationalen Regierungschefs. Ja, die wählen mir nicht sozusagen oder die stellen mir nicht vor nach der Wahl, sondern die nationalen Regierungschefs, die gerade an der Macht sind, setzen sich nach der Europawahl hin und sagen, okay, ich schicke jetzt mal diese Person, Ursula von der Leyen oder wen auch immer, da hoch. Ja. Hat eigentlich nichts mit der Wahl selber zu tun, schon total wirr eigentlich. Dann hast du die zweite Kammer, das ist der Rat. Da sitzen die nationalen Regierungen wieder drin. 27 Minister immer zuständig für die Interessen auf nationaler Ebene. Und im Europäischen Parlament wieder hast du nur nationale Parteien sitzen. Und das funktioniert unserer Meinung nach nicht, weil du brauchst eigentlich europäische Parteien, um darüber zu streiten, wie die europäische Zukunft aussieht. Konservative, sozialdemokratische, liberale. Und dann solltest du die wählen können. Und dann sollten die in der Lage sein, eine Regierung zu stellen. Ja, das ist eigentlich die Idee. Und dann kannst du wie beim Bundesrat, der Bundesrat ist die zweite Kammer in Deutschland, der ist ja auch dafür zuständig, die Regionalinteressen zu vertreten. Genauso was bräuchten wir auch auf europäischer Ebene, aber nicht in allen drei Häusern, sondern eben nur in einem. Ja.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns.
Warum? Zwei Fragen vielleicht miteinander verbunden. Warum ist das so? Also es scheint ja in sich ein Fehler zu sein, so wie es angelegt ist, dass das eine. Und das zweite ist, ich stecke da zu wenig drin, aber es hört sich ja nicht, also zumindest ist meine Wahrnehmung, dass es daran ja keine größere Kritik gibt, als die du jetzt äußerst. Ja? Also es ist quasi deine Meinung jetzt erstmal und die ihr als Partei vertretet, die ich für richtig halte und nachvollziehbar halte. Und trotzdem ist ja die Frage, ob das nicht ein Kampf gegen Windmühlen ist, weil da genug Leute sitzen, die ja von dem System profitieren.
Das ist vollkommen richtig in der Analyse. Also erstens, warum ist es so? Die Europäische Union ist ein Projekt, was sich Leute nach dem Zweiten Weltkrieg ausgedacht haben. Ich sage schon ein paar auch vor dem Zweiten Weltkrieg, aber dann wirklich sozusagen die sich manifestiert hat nach dem Zweiten Weltkrieg von Leuten, die gesagt haben, wir können nie wieder in Europa Kriege führen und wir können eigentlich davon profitieren, wenn wir mehr und mehr zusammenarbeiten. Und dann wurde es immer mehr zu dem ökonomischen Erfolg auch und so weiter. Aber es ist gekommen von einer Situation, wo Einzelstaaten eine Stimme hatten und sich dann in so ja, internationalen Verbünden zusammen organisiert haben. Dann hat man irgendwann gesagt, hey, wäre doch cool, wenn wir auch eine Volksvertretung hat und hat dann so ein Parlament dazu geholt. Dann hat man dem Parlament irgendwann mehr Rechte gegeben. Man hat aber im Kern gesagt, ey, ich will auf keinen Fall als mein Land meine eine wichtige Stimme, die gleichberechtigt ist, wie die anderen verlieren. Und jetzt bist du in einem Hybrid zwischen einem parlamentarischen System und diesem zwischenstaatlichen System, was wir eben dann sehen, wenn bei den allerwichtigsten Entscheidungen Orban und Scholz und so sich dann in diesem Schloss einsperren und dann fast mittelalterlich so einen Deal aushandeln, wie vor langer Zeit so. Und jetzt kannst du sagen, okay, könnte ja auch gut sein, dass es so ist, weil Nationalinteressen vielleicht wichtiger sind. Also das Problem ist aber, das Ding ist erstens nicht handlungsfähig genug und das zweite ist, es hat ein Rechenschaftsproblem, dass die Bürgerinnen und Bürger immer mehr dazu bringt zu sagen, ich kann diese EU ja eh nicht beeinflussen, ich will das nicht mehr. Ich möchte nicht, also ich weiß, in Griechenland war ich zum Beispiel während der Finanzkrise, da haben die gesagt, wieso entscheidet die Merkel über mein Leben und ich kann sie nicht abwählen. Ja? Und das ist die entscheidende Frage. Wir haben eine Machtstruktur gebaut, die schwer zu erklären ist. Ich finde, die EU, wie sie jetzt ist, immer noch besser als keine EU, auf jeden Fall. Ja? Also EU ist ein richtig geiles Ding. Aber ich glaube, die ist nicht stabil. Die wird, wenn man sich jetzt die nationalen Strömungen anschaut, halt auseinanderfallen nach und nach. Also wir können ja mal durch die Länder gehen. Niederlande, Gerd Wilders an der Macht, Schweden sind die Schwedendemokraten in der Region. Ungarn, Slowakei, jetzt Rumänien mit dem Präsidenten wahrscheinlich, Frankreich, also Italien.
Polen, positive Geschichte.
Polen, positive Geschichte. Ja, danke sehr, wir sind Good News. Sorry.
Hat Christian als Good News vorgetragen.
Ja, ist auch geil. Ist ein richtiger Erfolg, wirklich ja. Richtiger Erfolg. Aber, also was ich versuche zu sagen ist...
Österreich. Ja. Entschuldigung, ich wollte Italien. Ich wollte die Liste ergänzen.
Ja, genau. Und wie gesagt, da bist du bei denen, also dann habe ich ja vorhin schon gesagt, Slowakei und Ungarn, die sind eigentlich beide schon eher so in Putins Lager. Ja? Also es ist dann schon, wird schon richtig schwierig. Also was ich sagen wollte ist, wenn das derzeitige System stabil wäre, dann könnte man es vielleicht in irgendeiner Weise beibelassen. Aber es ist es nicht und ich glaube, es wird sich entweder zerlegen oder verbessern. Und der derzeitige Trend ist, dass die europäischen Länder wieder auseinanderdriften, dass wir dass nationale Interessen immer mehr Überhand gewinnen und man sich wieder anfängt zu streiten oder zumindest in keinster Weise handlungsfähig ist gegenüber Trump oder China oder Russland. So. Und dementsprechend ist es für mich einfach jetzt wichtig, das weiterzutreiben und zu sagen, hey, lass doch den Bürgerinnen und Bürgern eine echte Wahl darüber geben, wie die Zukunft Europas aussieht, indem sie tatsächlich europäische Parteien mit ihrem Programm wählen können. Sorry, ist es ein super nerdy Thema.
Nee, ich finde das total wichtig, das aufzuräumen, weil um ein Problem schiffen wir nämlich die ganze Zeit drumherum und das ist ein Kernproblem und ich erwische mich regelmäßig dabei, dass es mir genauso geht, wenn ich mit Christian, man muss das erklären, Christian Johann von Direktor der Europäischen Akademie, wenn ich mit dem rede, ertappe ich mich selber bei Unwissenheit. Die meisten Leuten ist gar nicht klar, wie Europa, wie die EU funktioniert und was das eigentlich ist und warum das wichtig ist. Deswegen jetzt hier deine Minute. Warum ist die EU wichtig?
Es ist ganz klar, dass wir weder Klima noch Sicherheit noch Wirtschaft irgendwie oder unsere Demokratie auch irgendwie erhalten können werden, wenn wir nicht uns europäisch mehr zusammentun. Ja, also das ist mir hundertprozentig einleuchtend und es ist jetzt schon so, dass Europa fundamental eigentlich Innenpolitik sein sollte für uns. Ja? Also 60% der Gesetze, die durch den Bundestag laufen, sind EU-Umsetzungsgesetzgebung. Wenn man sich die vergangenen Jahre anschaut, KI-Regulierung, Verbrenner aus, Heizungsgesetzgebung, es gibt noch 1000 weitere, die sind Lieferkettengesetze und so. Das sind Themen, die wir hier auf deutscher Ebene wahnsinnig laut diskutiert haben, die aber eigentlich auf europäischer Ebene entschieden werden. Und ich glaube, es ist halt umso wichtiger, dass wir jetzt daran arbeiten, da ein Verständnis für zu schaffen, wie viel schon auf europäischer Ebene gemacht wird und dass wir da eben auch Einfluss haben als Bürgerinnen und Bürger.
Ja.
Okay, ich versuch's nochmal anders. Das Ding
Warte,
ist.
Ich gebe dir nur eine Krücke. Ja. Wie würdest du es meiner 12-jährigen Tochter erklären?
Boah, 12-jährige Tochter. Also, das Ding ist, man kann in der Familie ein paar Sachen entscheiden, man kann in seinem Dorf ein paar Sachen entscheiden, wenn es halt irgendwie das Dorf betrifft. Man kann in der Stadt gemeinsam Sachen entscheiden, wenn es die Stadt betrifft. Man kann in der Region, wenn es halt eben mit mehreren Dörfern zu tun hat, was entscheiden, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Man kann auf nationaler Ebene was entscheiden, wenn wir halt irgendwie als Volk was gemeinsam entscheiden müssen. Und es gibt ein paar Sachen, da müssen die Europäer zusammenarbeiten mit den Franzosen, also wir Deutsche mit den Franzosen, mit den Italienern und so weiter, weil wir wissen, dass es uns alle betrifft. Und das ist beim Klima zumindest so. Und es ist so, wenn eben aus Amerika jemand sagt, ich habe jetzt Lust, in andere Länder einzumarschieren, wie er das jetzt mit Grönland oder was er sich gesagt hat. Oder wenn aus Russland eben Soldaten rüberrennen Richtung EU und in die Ukraine einfallen. Oder auch einfach, wenn es darum geht zu sagen, ich möchte einfach reisen als junges Kind überall in Europa und da nicht irgendwie meinen Pass immer an der Grenze vorzeigen müssen. So, das sind, ja, also das ist so ganz basisch, ganz, ja, wie soll man sagen, fundamentale Dinge, die da irgendwie wichtig sind.
Und offensichtlich werden 6 von 10 Entscheidungen auf EU-Ebene getroffen.
Das ist
das korrekt. Das nehme ich für mich mit.
Ja, und das Krasse ist ja, wenn du jetzt unterscheidest, wie viele Journalisten gibt es im Bundestag, den Bundestag covern und wie viele, die das Europaparlament covern, dann siehst du, wir machen eine krasse Nabelschau. Ja, wir schauen die ganze Zeit auf die deutsche Politik und denken, dass es wichtig ist. Die ganze Zeit. Ja. Also hat der Lindner jetzt das gesagt? Ist es jetzt dieser Bundestagsabgeordnete dieses und so? Und dann kommt es halt auch zu einer Situation, dass die deutsche Regierung an dem Tag scheitert, an dem Trump zum Präsidenten gewählt wird, was ja wirklich für mich immer noch vollkommener Wahnsinn ist. Aber weil wir halt irgendwie denken, wir sind der Nabel der Welt und unsere gesamte Berichterstattung dreht sich um uns selber. Und wir verstehen nicht, wie klein Deutschland ist, wenn du mal rauszoomst und aus dem Planeten sozusagen draufschaust. Wir sind ein winziges Land, was nur in der gemeinsamen europäischen Gemeinschaft tatsächlich in irgendeiner Weise eine Relevanz haben kann im geopolitischen Raum heute.
Ist irgendwie auch ein Bildungsversagen, oder? Ich habe da aber auch keine Antwort drauf. Ich werde es rausfinden, inwiefern EU-Bildung und EU-Politik im Schulplan stattfindet, im Lehrplan der Schulen stattfindet.
Also ich glaube, es ist überhaupt kein Bildungsproblem ist.
Meinst du?
Nee, ich habe das auch gemacht in der Schule, also Europäisches Parlament, Europäische Kommission. War super, habe ich sofort wieder vergessen. Ja?
Kann mich nicht mehr erinnern.
Das ist zu nerdy. Ja? Also du musst ja in irgendeiner Weise irgendwelche Berührungspunkte haben. Bevor ich politisch aktiv geworden bin, kannte ich keinen einzigen Europaabgeordneten. Und ich habe wirklich Zeitung gelesen. Ja? Und so. Ich habe einfach keine Ahnung, wer diese Leute sind.
Ich hatte immer nur ein paar. Zwei hatte ich.
Ja.
Martin Schulz
ja.
Und Oettinger.
Ja. Ja, Oettinger war.
Martin Schulz, weil ich ihn cool fand und Oettinger, weil er halt super cringe war.
Ja, der war Kommissar und nicht Abgeordneter zum Beispiel. Aber ist auch geil. Ja.
Also, das ist auch kleinlich.
Ja, tut mir leid. Aber ich wollte, also warum ich das gerade verbessert habe, ist, weil es genau das ausdrückt, was ich auch hatte, nämlich wir haben eigentlich keine Berührungspunkte, sogar als interessierte Bürgerinnen und Bürger mit der Europäischen Union. Und der Grund ist, und jetzt wird es wieder nerdy, die nationalen Parteien. Weil die nationalen Parteien haben gar kein Interesse zuzugeben, wie unwichtig sie geworden sind im europäischen Raum. Sie wollen natürlich da stehen und sagen, das Coolste, was wir haben in Deutschland, ist der Kanzler, ja, oder die Kanzlerin. Oder ich bin jetzt hier Ministerpräsident, das ist sehr wichtig. Also es geht ja sozusagen, sich selber auch irgendwie groß zu machen. Wenn sie zugeben würden, wie viel schon auf europäischer Ebene entschieden wird, dann müssten sie sich plötzlich ein bisschen klein machen. Und da verlieren sie dann Bedeutung. Und ich glaube, das ist der Kern. Also es gibt einfach sozusagen systemisch kein Interesse, zu sagen, hey, lass uns in Europa zusammenarbeiten und liebe Journalisten, ehrlich gesagt, das wurde auf europäischer Ebene entschieden und wir haben da zwar mitgemacht, aber nur eine ganz kleine Rolle gespielt und so. Also das ist halt nicht so sexy.
Du bist seit 2019 Europaabgeordneter.
Ja.
Was hat sich seitdem verändert?
Die Rechten sind größer geworden.
Danke. Also, oh, schön.
Ja, nee, aber ich meine, wir haben jetzt drei rechtspopulistisch zu hart rechtskonservative Parteien, also europäische Fraktionen im Europaparlament. Das ist schon krass. Die Konservativen sind massiv gewachsen. Okay, das finde ich, also kann man irgendwie sagen, das ist jetzt gut oder schlecht, aber es ist zumindest im demokratischen Spektrum gewesen bis vor zwei Tagen. Mhm. Und genau, deswegen, das ist, glaube ich, eine Veränderung. Das verändert viel, ja, weil du natürlich Mehrheiten brauchst, um Gesetze durchzusetzen und jetzt die Konservativen auch auf europäischer Ebene angefangen haben, mit AfD und Co. Tatsächlich Dinge durchzustimmen. Und das ist eine Veränderung, die wir vorher nicht hatten, ne?
Jetzt haben wir schon zweimal darauf angespielt, dass Friedrich Merz sich gerade mit der AfD eine Mehrheit beschafft hat. Was macht das mit dir?
Ich glaube, das vor zwei Tagen war...
Also wir zeichnen, das muss man ganz kurz sagen, wir zeichnen am Freitag auf und es ist vor zwei Tagen das erste Mal passiert.
Und heute vielleicht wieder.
Und heute vielleicht wieder. Und vor zwei Tagen gab es aber einen dramatischen Zusammenfall mit einem Holocaust-Gedenken, 80 Jahre und so weiter und so weiter.
Genau, und deswegen war das für mich auch einer der schlimmsten Tage, die ich in meiner politischen Aktivität hatte. Ich bin morgens aufgewacht oder mit einem Zug gefahren nach Brüssel von Köln und hatte am Telefon meine Freundin, die seit drei Monaten Deutsche ist, ist eine Kanadierin, jetzt doppelte Staatsbürgerin. Und die meinte, was passiert hier eigentlich gerade heute so? Ich so, ja, kann ich irgendwie nicht sagen. So, und sie meinte doch, hey, wenn ich ein Verbrechen begehe als Deutsche, dann gehöre ich in den Knast. Aber dann soll mir doch nicht meine Staatsbürgerschaft entzogen werden. Was soll denn das? Und dann haben wir halt drüber geredet, wie krass es ist, dass du einfach zwei Klassen von Deutschen wieder schaffst. Ja? Also es ist ja wirklich aus dem, so fies es ist, aber aus dem faschistischen Werkzeugkasten eine Idee zu sagen, ich mache Deutsche zweiter Klasse. Die können sich so gut integrieren, wie sie wollen. Solange sie naturalisiert sind, also Deutsche geworden sind und die doppelte Staatsbürgerschaft haben, werden sie nie die gleichen Rechte kriegen wie die Bio-Deutschen. Das finde ich so einen fundamentalen Angriff auf das, wofür wir seit 45 gearbeitet haben. Nicht wir, aber wir Deutsche. Ja. Und das ist irgendwie... krass. Und dann bin ich in die, ja, tatsächlich in den Memorial Service gegangen. Da hatten wir dann Holocaust Remembrance Day im Europäischen Parlament, Konzert. Corey Hermann ist eine Tochter von einem berühmten Cellisten, der umgebracht wurde, wahrscheinlich in Litauen, von den Deutschen. Und das Cello, mit dem er gespielt hat, das haben die wiedergefunden und haben dann das sozusagen, dann gab es ein Konzert. Ich habe fast geweint von diesem Konzert, einfach irgendwie auf diesem Cello. So. Und dann bist du eh schon in so einer Stimmung und dann gibt es eine Schweigeminute und dann ruft irgendjemand rein, but what about the Holocaust happening now in Gaza? Und du kannst ja denken, was du willst über Gaza, aber dass wir nicht eine Minute in der heutigen Gesellschaft still sein können, um über 6 Millionen Menschen nachzudenken, die ermordet wurden im Dritten Reich, das hat mich irgendwie auch emotional super angegangen, dass wir nicht einfach einmal ohne uns gegenseitig anzuschreien, sagen können, wir denken über die Vergangenheit nach. So, und dann habe ich mir die Debatte im Bundestag angeschaut mit Merz, der gesagt hat, ist mir egal, ich stimme, wofür ich stimme, ist mir egal, wer mit mir stimmt und ich bin jetzt nicht mehr kompromissbereit und ich mache das jetzt einfach und dann halt eben diese doppelte Staatsbürgerschaft angreift und dann mit der AfD dadurch stimmt. Also das ist für mich irgendwie ein Tag gewesen, wo, wie gesagt, mit konservativem Hintergrund für mich auch nochmal irgendwie so das Vertrauen in den konservativen Block, nicht als meinen Werteblock unbedingt, aber als einen Block, der zumindest auf dem demokratischen Spektrum niemals davon abweichen würde und diese roten Linien eigentlich nicht überschreiten würde. Sorry, das ist jetzt eine super lange Antwort, aber es war wirklich
voll in Ordnung.
Krasser Tag.
Ja. Ich habe heute Morgen die Tageszeitung der letzten drei Tage aufgearbeitet, weil ich halt krankheitsbedingt irgendwie ein bisschen umlag und bin über folgendes Zitat von Friedrich Merz gestolpert: Eine richtige Entscheidung wird nicht falsch, nur weil die Falschen zustimmen. Da ich so, warte, ey, stopp, ganz kurz. Doch, sie wird auf jeden Fall falsch, weil es müsste dein Normativ verschieben. Wenn du merkst, dass du zu der Mehrheit nur mit den falschen Leuten kommst, dann müsstest du dir ganz kurz die Frage stellen, ist diese Frage, die ich hier an der Stelle gerade einbringe, ist die richtig? Ja oder nein?
Ich meine Orban, ja, von dem ich vorhin geredet habe, als Putins bester Freund, so, der hat jetzt getweetet von einer Weile, gestern meinte er so, welcome to the block. Ja, also ist dir scheißegal, wenn ein autokratischer Typ in Ungarn sagt, hey Friedrich Merz, hast du toll gemacht? Ich meine, da muss dir doch irgendwie klar werden, dass du, also irgendwie, also entweder du bist beratungs- und feedbackresistent, wenn dir egal ist, wenn dir falsch, also, oder du bist halt irgendwie total blind und taub dafür, was gerade abgeht. Wahrscheinlich ist es das Gleiche, sorry. Aber es ist halt irgendwie, ja, ich weiß nicht, ja, ich finde es wirklich
überraschend. Da Friedrich Merz sich als gehobene Mittelschicht einstuft, würde ich auf blind und taub setzen. Aber ohne hier politisch irgendeine Art von Position zu
beziehen. Und wie gesagt, also die Migrations- Politik der CDU wäre eh nicht meine. Aber ich finde es legitim, und das ist eben das, was wir aushalten müssen, das haben wir gesagt, im demokratischen Spektrum, wenn es eine Repräsentanz der Leute gibt, die sagen, wir wollen eine restriktivere Migrationspolitik, wir wollen härtere Durchgriffe bei der Polizei. Das ist demokratisch okay. Das finde ich meine Meinung, aber es ist demokratisch auf dem Rahmen. Und er hätte ohne Probleme eine Rede halten können und Vorschläge machen können, die sozusagen in dieser Linie sind und um auf Aschaffenburg zu reagieren und irgendwie seine Wähler und Wählerinnen da auch anzusprechen. Aber er hat sich entschieden, einen Schritt weiter zu gehen. Er hat entschieden, heute, warum eigentlich, mit der AfD zu stimmen, wo du denkst so, es gibt überhaupt keine Not. Also dieser Bundestag ist, das ist die letzte Sitzungswoche. Also mach's doch nicht als Wahlkampfstrategie, sondern mach es dann, wenn du tatsächlich an der Macht bist. Du kommst doch eher an die Macht.
Hast du eine Antwort darauf, warum das so ist? Also die Frage habe ich mir heute Morgen auch gestellt. Aus welchem Grund heraus? Er könnte es ja einfach machen, wenn er gewählt wird und Kanzler ist.
Ich glaube, dass er, das kommt zu dem Blind dazu, ich glaube, er sieht die Linien im Sand nicht und rennt da drüber, weil er sieht, dass es bei Trump funktioniert, dass man irgendwie ja ein bisschen lauter, ein bisschen mehr ins Machen kommen und jetzt ich kann nicht mehr aufhalten und so. Und es gibt dieses Grundtrauma der Konservativen, das gibt es auch im Europaparlament, dass sie sagen, wir werden die ganze Zeit von den Linken erpresst, sozusagen die gesellschaftliche Mitte zusammenzuhalten und müssen deswegen immer linkere Politik machen, als wir es eigentlich wollen und die Mehrheit der Gesellschaft will. Ja, das ist ja auch ein interessanter Gedankengang zu sagen so, ja, die AfD, die wollen wir eigentlich nicht, aber wir müssen jetzt sozusagen immer viel linker sein, als wir es eigentlich wollen, weil uns 20% auf der konservativen Seite fehlen. Also um es mal anders zu sagen, AfD und Konservative, wenn man sozusagen von ganz rechts, für mich rechtspopulistisch, dann auf rechtskonservativ geht, dann bist du bei mehr als 50% der Gesellschaft. Wenn du die BSW noch dazu nimmst, die auch teilweise konservative Gedanken haben, dann bist du sozusagen bei einem Großteil der Gesellschaft. Und die Konservativen haben, glaube ich, das Gefühl, so warum muss ich immer mit dem anderen Teil der Gesellschaft jetzt irgendwie die Politik machen, obwohl wir eigentlich für viele Dinge eine Mehrheit für was anderes haben. So, das ist die Herausforderung. Und sie haben jetzt, das ist ja auch ein interessanter Gedankenpunkt, ja? Sie haben halt jetzt die Wahl zu sagen, ja, ich mache jetzt dann halt mit den Konservativen ab und zu Abstimmung, mit der AfD ab und zu Abstimmung und dann kriege ich halt mein Zeug durch oder nicht. Und meine Antwort ist halt immer, die AfD ist keine normale Partei auf dem demokratischen Spektrum. Das ist eine faschistisch durchsetzte Partei, die populistisch ist. Das heißt, sie wird alles sagen, um an die Macht zu kommen. Und es sind im Kern Menschen, die ich es klingt jetzt richtig blöd, aber als mit bösen Intentionen fühle. So super esoterisch. Ich bin kein esoterischer Mensch, aber das, was ich mitkriege im Europaparlament, das ist so viel Hass. Es ist Einsamkeit. Es ist genau das Gegenteil von Zusammenführung einer Gesellschaft. Es ist ein Spalten, ein aktives Spalten einer Gesellschaft. Das sind ganz, ganz gefährliche Menschen. Wenn jemand zum Beispiel von denen, der ist jetzt auch von der AfD sogar rausgeschmissen worden, in einem Chatgruppe im Europaparlament bei sich in der AfD schreibt, als der Parlamentspräsident Sassoli gestorben ist an einer Lungenentzündung, hat er geschrieben, endlich ist das Arschloch tot. Wenn du so denkst, wenn du sowas denkst, dass du sowas in den Chat reinschreiben kannst, dann ist was richtig fundamental schiefgelaufen bei dir. Und ich hoffe, dass man eben die CDU zu dem Verständnis bringen kann, zu sagen, ohne euch geht's sowieso nicht. Ihr seid jetzt die größte Macht im Parlament, wenn ihr wiedergewählt werdet. Aber baut eure Mehrheiten lieber mit der Mitte auf und die Mitte oder die Linke müssen vielleicht auch ein bisschen mehr hergeben, als sie es bis jetzt getan haben, weil die Bevölkerung hat sich verändert. Die müssen vielleicht ein bisschen mehr hergeben und das könnt ihr auch ausspielen. Wir sind alle Politiker, ihr könnt das alles irgendwie ausspielen. Aber geh nicht zu denen und hol dir nicht für irgendwelche Stimmen die Mehrheiten dort. Das geht nicht, das kann man nicht machen.
Ich stimme dir vollumfänglich zu. Meine vorletzte Frage für dich. Das war jetzt alles, sagen wir, die letzten 10 Minuten. Ich will nicht sagen düster, aber zumindest eine realistische Einschätzung. Was lässt sich trotzdem positiv nach vorne gucken?
Ja, also ich habe ja erzählt, dass unser Gründungsgedanke, unsere Gründungsmotivation eigentlich daraus kam, dass Trump gewählt wurde und dass der Rechtspopulismus in Europa stärker geworden ist mit AfD und so. Das ist eigentlich ein negatives Gefühl. Und dann hatte ich irgendwie die Frage, soll ich jetzt da stehen bleiben bei diesem negativen Gefühl und das über die nächsten Jahre fühlen? Weil ich merke, dass die Trajektorie der Fahrt eigentlich in diese negative Richtung geht. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock, jeden Morgen aufzuwachen und zu sagen, oh mein Gott, es wird wieder schlimmer oder so. Es macht einfach keinen Spaß und ist auch nicht mein Charaktertyp. Und dann hast du es auch nicht versucht zu verändern. Ne? Und das ist ja irgendwie das, womit wir angefangen haben. Ich rede eigentlich nicht so viel über meinen Großvater, aber jetzt hast du es angesprochen. Du kannst dich nicht beschweren, wenn du nicht versucht hast, es zu verändern. Und ich glaube, ich bin tatsächlich, klingt blöd, aber ich bin viel froher, jetzt irgendwie da aktiv mitgestalten zu können und zumindest meinen Beitrag zu versuchen, Leute dafür zu begeistern, politisch aktiv zu werden, zu zeigen, guck mal, wir haben uns vor 8 Jahren zu dritt bescheuert überlegt, wir gründen eine europäische Partei. Wir sitzen jetzt in 2 nationalen Parlamenten, in den Niederlanden und in Zypern. Wir sind in über, ich glaube, 22 Ländern als Partei registriert. Wir haben 30.000 Mitglieder, 9.000 in Deutschland. Man kann Dinge verändern, wenn man einfach seine ganze Lebensenergie und Kraft da reinsetzt oder auch wenn man nur 1% seiner Lebensenergie und Kraft da reinsetzt. Und das irgendwie mitzugeben und dafür zu kämpfen, gibt mir super viel Kraft. Ja, also ich wüsste nicht, wie ich auf die Welt schauen würde, wenn ich jetzt nicht das Gefühl hätte, ich versuche sie aktiv zu verbessern.
Voll schön. Danke für dieses schöne Schlusswort. Meine letzte Frage an dich. Mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
The Distance Cake.
Dankeschön für das schöne Gespräch, Damian.
Danke dir. Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning, they yearn for the cup. They deftly maneuver and muscle for rank. Fuel burning fast on an empty tank. Reckless and wild, they pour through the turns. Their prowess is potent and secretly stern. As they speed through the finish, the flags go down. The fans get up and they get out of town. The arena is empty, except for one man still driving and striving as fast as he can. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago somebody left with the cup. But he's driving and striving and hugging the turns and thinking of someone for whom he still burns. He's going the distance. He's going for speed. She's all alone, all alone in a time of need. Because he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and biting and riding on his horse. He's going the distance. Flashbulbs, no wine. He's haunted by something he cannot define. Bowel-shaking earthquakes of doubt and remorse assail him, impale him with monster truck force. In his mind, he's still driving, still making the grade. She's hoping in time that her memories will fade. Cause he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and fighting and riding on his horse. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago somebody left with the cup. But he's striving and driving and hugging the turns and thinking of someone for whom still burns. Cause he's going the distance. He's going for speed. She's all alone in a time of need. Because he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and biting and riding on his horse. He's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and biting and riding on his horse. He's going the distance. He's going for speed.
Der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality. Mit freundlicher Unterstützung von Makiko.